Siegfried hat als Predigtext für heute Morgen einen Text aus Lukas 6, die Verse 27 bis 38, und die möchte ich auch gerne mit uns lesen. Lukas 6, ab Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen. Und ich habe heute mal das Thema überschrieben vom Segen der Großzügigkeit. Vieles können wir ja von Gott sagen, dass Gott allwissend ist, dass Gott gütig ist und dass Gott allmächtig ist. Aber wir müssen auch hinzufügen, dass Gott großzügig ist. Wenn man sich überlegt, schon die Schöpfung und die fortwährende Aufrechterhaltung des Schöpferwerkes, also diese ganze Schöpfung hier, ist ja Ausdruck für das, was man so seine Großzügigkeit nennen kann. Gott ist einfach großzügig. Der Regen bewässert diese Erde. Und zwar macht Gott es denn nicht so, dass er sagt, hier nur bei den Gläubigen, sondern bei den Reichen, bei den Armen, bei den Gläubigen, bei den Ungläubigen. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, über Sünder und über Gerechte. So ist Gott. Gott ist nicht derjenige, der sagt, jetzt zahle ich dir das mal richtig heim, weil du noch nicht oder weil du nicht. Sondern Gott versucht, dass dem Menschen irgendwie auch seine Größe und seine Großzügigkeit und einfach sein Dasein deutlich zu machen. Jesus lehrt uns im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Und Jesus zeigt damit auch, dass der himmlische Vater besorgt ist um unsere täglichen Anliegen und Nöte. Alles, was mit unserem Leben zusammen zu tun hat, dafür ist der himmlische Vater zuständig. Ich habe 4 Punkte zu der Predigt. Einmal, geben ist ein Prinzip Gottes. In der Bibel begegnet uns Gott als der Großzügige. Gott gibt gerne. Gott hat Freude daran, seine Schöpfung mit einem großen Überfluss zu beschenken. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, wenn wir diese Welt sehen, wenn wir die Natur sehen, die Farbenpracht und vieles, ne? Ein riesen Überfluss. Ne? Wenn du mal, egal was du machst, ich habe heute Morgen eine Banane gegessen, ne? Nicht nur eine Banane, aber auch, da machst du die Schale ab, ne? Da ist eine perfekte, essbare Banane drin. Die Schale gehört ja auch dazu. Und dann sieht man einfach, wie wunderbar das alles gemacht ist. Es gibt einen Überfluss an Farben und Formen, an Vollkommenheit und Harmonie. Gott hat seine Schöpfung mit einer unaussprechlichen Vielfalt ausgestattet. Das hat er gemacht. Und darum sagt die Bibel in Römer 1, Vers 20, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Beweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Das lesen wir in der Bibel. Gott hat also diesen sichtbaren Beweis, diese Welt gegeben. Ich finde das gewaltig, wenn man sich die Welt anschaut. Er hat diesen sichtbaren Beweis gegeben. Ein sichtbarer Hinweis für Gott, für ihn. Für seine Größe, für seine Macht, für seine Existenz. Und darum kann niemand sagen, ich habe nicht gewusst, dass es Gott gibt. Das kann niemand sagen. Durch die Werke der Schöpfung hast du es wissen können, wird Gott diesen Menschen eines Tages sagen müssen. Dadurch hast du es wissen müssen, denn von nichts kommt nichts. Die Schöpfung zeigt uns, dass es einen Schöpfer gibt. Alles kommt von Gott. Er hat diese Welt geschaffen und er erhält sie auch. Diese Welt. Wir dürfen diese Werke seiner Schöpfung bestaunen. Wenn zum Beispiel ein Kind in diese Welt hineingeboren wird, wenn man das mal überlegt, da kommt ein fertiger Mensch auf einmal auf die Welt, nachdem er sich 9 Monate verborgen hat, mehr oder weniger. Irgendwann sieht man es ja auch. Und dann wird dieses Kind in diese Welt hineingeboren. Und das ist einfach großartig, ne? Wie Gott einen perfekten Menschen, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dieses Leben schenkt. Gott schenkt dieses Leben. Alles kommt von Gott und alles gehört Gott. Alles, was wir können, die Zeit, die wir haben, unsere Kraft und Fähigkeit zu arbeiten, kommt von Gott. Muss man sich auch mal überlegen, wenn wir uns etwas mit unseren Fähigkeiten verdienen können, ist es eigentlich ein Geschenk von Gott. Schließlich hat Gott uns begabt. Er hat Begabungen in uns hineingelegt. In jedem Menschen vielleicht unterschiedliche Begabungen. Das werden wir sehen, wenn wir uns vielleicht miteinander vergleichen würden. Nicht jeder hat dieselbe Begabung. Das ist ja auch nicht wichtig. Aber wir sind begabt. Er hat Begabungen in uns hineingelegt. Und somit ist alles, was wir schaffen und besitzen, nur bedingt uns. Letztendlich gehört unser ganzes Leben Gott. Und wir sollen es zu seiner Ehre leben und wir stehen in der Verantwortung vor Gott. Ich stehe mit meinem Leben in der Verantwortung vor Gott. Manfred Siebald, der singt das in einem Lied, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Gott hat uns großzügig gegeben. Also ich sag mal, wenn ich in unser Leben hineinschaue, Gott hat uns großzügig gegeben, in vieler Hinsicht. Aber er hat uns großzügig gegeben, auch in der Weise, dass wir schaffen und verdienen können. Also ich sage mal ein Beispiel. Er hat uns eine Gesundheit, die Gesundheit gegeben. Und wenn wir nicht gesund sind, wir sind alle mal krank, dann merken wir sind eingeschränkt in unserer Arbeit, wir können nicht so richtig. Und dadurch, dass wir in unserem Land ein Gesundheitssystem haben, sind wir ja noch sogar abgesichert. Es gibt ja viele Länder, da läuft da nichts, da ist nichts einzuholen. Da haben die Leute nichts. Die Gesundheit ist einfach wichtig, damit wir arbeiten können, damit wir Geld verdienen können. Alles gehört Gott und alles kommt von Gott. Und diese Haltung macht dankbar, den Geber aller Gaben die Ehre geben dafür. Ich habe einen zweiten Punkt, die Bedeutung vom Geben. Vom Geben. Das Bitten im Orient war ein offizielles, förmliches Verfahren. Da kommt der Nachbar, weil er Besuch gekriegt hat. Das war nicht so absehbar früher, wenn wir mit dem Esel durch die Gegend geritten sind. Gab es schon mal einen Eselstau. Verspätung, auf jeden Fall klopft er dann Mitternacht und also der Besuch war gekommen, dann klopft er Mitternacht beim Nachbarn und sagt, hör mal, ich habe kein Brot, kannst du mir helfen? Er bittet ihn also. Und das hatte damals, muss man sagen, nichts mit diesem Bettlerwesen zu tun, wie man das so sieht. Damit hat es keine Berührungspunkte, sondern der Hintergrund steht in der Bibel, 5. Mose 15, Vers 7, du sollst deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder oder den Nachbarn in dem Fall. Es geht also um Fälle der Bedürftigkeit. Selbst dann steht es hier in diesem Text drin, wenn es um unsere Feinde geht. Also ich habe das ja schon gesagt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, also da macht er keinen Unterschied. Ja, dass er die Länder oder die Menschen, die nicht an ihn glauben, dass er die einfach, er macht da keinen Unterschied. Denn er möchte seine Größe diesen Menschen immer wieder zeigen. Aber es geht nicht darum, dass, ich verstehe das wenigstens so, dass Gutmütigkeit ausgenutzt wird. Das machen ja auch Menschen. In der Bibel steht ja auch dieses wichtige Wort, einmal gib jedem, der dich bittet. Damit ist es aber nicht gemeint, die Faulheit zu unterstützen, denn es steht auch im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 drin, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Ja, damit ist gemeint, die Leute, die das einfach nicht wollen, die das können, ne, die gesund sind, ne, die zwei gesunde Hände haben, wie man so sagt, ne, aber die sich dann auf der Allgemeinheit oder damals vielleicht sogar auf der Gemeinde ausgeruht haben. Das ist ja eigentlich damit gemeint. Nicht Leute, die nicht können, die krank sind, was weiß ich. Und dann muss man auch sagen, keiner von uns hier kann allen Menschen helfen. Steht ja diese Aussage, gib jedem, der dich bittet. Da kann man ja verzweifeln, wenn du durch die Stadt gehst und was weiß ich, jeder, der dich bittet. Also ich glaube, kein Mensch von uns kann allen Menschen helfen. Aber da, wo Gott es mir aufs Herz legt, das ist, denke ich, damit gemeint. Und vielleicht würde man diesen Begriff da auch benutzen, mal Nächstenliebe ganz praktisch. Und mein Nächster kann sein, wirklich mein Allernächster, der vielleicht neben dir sitzt. Ne? Das kann aber auch jemand sein in irgendein Ausland irgendwo, ne? Ein Missionar oder was weiß ich, ne? Der mir sehr nahe steht. Und deshalb hat Gott mir das aufs Herz gelegt, ne? Dahin zu geben. Und wir können nicht die ganze Welt retten, das ist nicht die Aufgabe eines jeden Einzelnen, aber Gott sagt, wir haben auch Leute, die uns bitten und denen sollen wir dann geben. Das Geben ist ja so eine Sache. Ich habe da mal eine Geschichte gelesen, die wollte ich euch mal kurz erzählen. Zwei Menschen hatten wenig Geld und die wollten dann heiraten. Und sie wollten viele einladen und dann haben sie die Idee gehabt, jeder soll eine Flasche Wein mitbringen und dann wurde da vorne direkt am Haus wurde ein großes Fass hingestellt und jeder sollte da seinen Wein hineinschütten. Vielleicht gab es ja damals nur eine Rebsorte, was weiß ich. Aber ich denke, heute an der Mosel würde man das nicht so mischen, ne? Denn da geht das Eigentliche verloren. Auf jeden Fall kamen dann die Gäste und haben das gemacht. Und dann wurde nachher, kamen die Diener und dann wollten die da Wein holen für die Gäste und stellten fest, es war nur Wasser drin. Jeder hatte gedacht, diese eine Flasche, mein weniges, was bringt das schon? Und deshalb hat man das einfach nicht gemacht. So wusste jeder, das Fest hatte nicht stattgefunden. Ich denke, die Geschichte ist ja eben seltsam. Aber sie hat eine Bedeutung. Sie lehrt uns, was wir geben, ist wichtig. Das trägt dazu bei, dass das Fest stattfindet, in welcher Form auch immer. Und was wir nicht geben, das fehlt. Auch wenn wir meinen, es wäre nur ganz, ganz wenig, was ich überhaupt dazu geben könnte. Ich erinnere an das Schärflein der Witwe. Wenn wir Gott unsere Gaben nicht geben, fehlt etwas. Fehlt der Segen Gottes. Das Fest findet nicht statt. Auch dieses Gleichnis, was Jesus mal gebraucht mit dem anvertrauten Funden, das ist ja auch so ein Beispiel, ne, wo der eine gesagt hat, das bringt ja nichts, das ist so wenig, das vergrabe ich. Und gerade darauf hat dieser Herr gesetzt, dass das auch eingesetzt wird. Weil er gibt ja nicht nur den Großen, er gibt ja nicht nur immer die Masse, sondern er gibt ja auch ganz kleine, wichtige Gaben, die eingesetzt werden sollen. Ich habe vor vielen Jahren, das ist sehr lange her, da hatten wir mal einen Einsatz an der Mosel. Und da hatte ich Kontakt zu einer Frau, zu der Familie eigentlich, zu dem Ehepaar, zu der Familie damals. Und nachher hatte ich ihr nochmal geschrieben und dann haben wir uns ganz, so wie man so sagt, aus den Augen verloren. Und vor 3 oder 4 Wochen war das, kam ein Brief von ihr, 15 Jahre her oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, kam ein Brief von ihr, ich habe jetzt überlegt, wer ist das, kam ein Brief von mir, aber ich kann mich an den Namen noch erinnern. Und dann schrieb sie mir, lieber Siegfried, diese Karte, welche du mir mal geschickt hast, ist das Ganze, also ist immer in meiner Bibel gewesen und der Spruch hat mich getröstet und gestärkt. Und dieser Spruch hieß, der Herr wird mit dir sein und dich nicht verlassen, fürchte dich nicht. Sei unverzagt, 5. Mose 31, Vers 8. Ich hatte damals also der Frau einfach so diese Karte geschrieben, da war dieser Spruch, und wollte ihr einfach mal einen lieben Gruß schicken und so viele Jahre nichts gehört. Jetzt hat sie mir mehrseitigen Brief geschrieben, was sie alles durchgemacht hat. Ihre Schwiegertochter ist tödlich verunglückt. Und dann musste der Sohn allein mit den Kindern und so weiter. Also sie hat mir alles Mögliche geschrieben. Aber dann schreibt sie eben, dass dieser Vers sie getröstet hat und ihr die Kraft gegeben hat in die Situation. Und das, was ich dann praktisch da geschickt habe, da, das war ja alles vergessen die ganze Zeit. Muss man mal sehen. Und ich denke, so ist das eigentlich das, was wir geben. Und wenn wir mal ein gutes Wort geben, einem Menschen schreiben, ein Bibelwort, wie das auch ist, wenn jemand Geburtstag hat, man gibt ihm ein Bibelwort mit, das hat manch einem vielleicht nur kurz was zu sagen, vielleicht legt das in seine Bibel rein und irgendwann mal in besonderer Weise was zu sagen. Das muss man mal einfach sehen. Das Geben. Was könnte uns am Geben überhaupt hindern? Vielleicht der Gedanke, das ist nicht viel. Was bringen da schon die paar Euro? Oder einfach mal schreiben. Vielleicht interessiert sich der andere gar nicht dafür. Oder wir haben nicht erkannt, dass Geben und Segen eigentlich miteinander vereint sind. Geben und Segen. Die Erfahrung, man wird ausgenutzt und deshalb macht man das nicht mehr. Oder denke nur von unserer Habenseite her. Das kann ja auch passieren, dass wir nur von unserer Habenseite her denken. Und Und ich denke, ich sage das nochmal, es geht nicht darum, überall und alles zu geben. Es kommt auf die Haltung und auf die Begegnung mit Jesus an, welche Beziehung ich zu Jesus habe, wenn ich gebe, warum ich das überhaupt mache. Die Bibel erzählt von dem reichen Jüngling, der kommt zu Jesus und will wissen, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Und reiche Jüngling, ne, das hört sich ja schon reich an, er hatte viele Güter. Und Jesus hat ihm dann gesagt, hör mal, es gibt ein Problem in deinem Leben, das musst du wegkriegen, und zwar der Reichtum hindert dich daran, mir nachzufolgen. Und dann ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus hat das nicht jedem Menschen gesagt, der Güter hatte, aber in dem Fall war das so, dass dieser Reichtum ihn von Jesus abhielt. Und dann haben wir in der Bibel einen Menschen, der ist Zachäus, ein Betrüger, ein habgieriger Mensch, der Oberzollaufseher war und überall die Leute betrogen hat und mehr genommen hat, als er eigentlich durfte. Und er bekehrt sich, ne? Und er kommt von sich aus auf die Idee, und die Hälfte meines und was ich da alles und so weiter, werde ich alles zurückgeben. Und dann sieht man zum Beispiel, dass die Begegnung mit Jesus veränderte sein Leben, veränderte auch seine Haltung zum Geben. Weil vorher hat er galt für ihn das Geben immer die eine Richtung in seine Richtung, ne, dass die anderen geben sollten. Und auf einmal hat er, ne, wenn man das mal überlegt, totale Veränderungen in seinem Leben erfahren. Und ich denke, Jesus stellt auch uns immer wieder mal die Frage, vielleicht wie diesen beiden Männern, worauf baust du eigentlich deine Sicherheit? Worauf baust du deine Sicherheiten? Wenn wir jetzt so mal in die Weltpolitik hineinschauen, ne, manches ist ja nicht so sicher, vielleicht ist ja vieles unsicher, vielleicht unsicherer, als wir es uns vorstellen, wir wissen es ja nicht. Aber worauf baust du deine Sicherheit? Jesus sagt nichts gegen Sicherheiten, gegen eine feste Anstellung, gegen Haus, Besitz, Rente und Fürsorge und was weiß ich alles. Das hat er nie gesagt, ne? Aber er stellt immer die Frage, mit welchem Verhältnis lebst du mit dem, was du jetzt hast, ne? Was ist eigentlich das Entscheidende? Ich denke, was ist das Fundament meines Lebens? Ne? Was hindert mich zum Beispiel, Jesus nachzufolgen oder ein Zeuge von Jesus zu sein? Wie wichtig bin ich dir überhaupt? Vielleicht stellt uns Jesus diese Frage. Und der reiche Kornbauer, die Botschaft an diesen Mann trifft ihn mitten ins Herz. Und da kommt ja auch die Frage, worauf baust du deine Sicherheiten? Und er will dann nochmal mehr Scheunen bauen und nochmal mehr. Aber was wir bei ihm lesen, er macht eben drei Fehler. Er dachte bei sich selbst. Er dachte nicht bei Gott, bei seinem Nächsten. Er dachte bei sich selbst. Er fragte nicht Gott. Und er dachte eben nur an sich, an seine Zukunft, an seine Rente. Also das heißt wirklich, er dachte nur an sich und gab nichts ab. Er hat nur für sich gedacht. Also, und er war nicht reich, und das war der größte Fehler seines Lebens, er war nicht reich in Gott. Wenn er vielleicht reich in Gott gewesen wäre, dann hätten diese anderen Punkte ihn vielleicht auch zur Umkehr gebracht, wie den Zachäus. Und das war sein größter Fehler. Jesus hat ja auch mal gesagt, was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele. Mich haben sie früher mal auf der Bibelschule gelehrt, unser Bibellehrer, der hat viele Beerdigungen gehalten und er hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir nehmen nichts mit. Ein dritter Punkt, was man alles so gibt. Das haben wir ja schon ein bisschen besungen. Was man alles so gibt. Jesus stellt die Liebe, Gott und den Nächsten lieben, so sehr wichtig heraus an die erste Stelle. Die Liebe über das normale menschliche Vermögen hinausgehend, die Liebe. In Römer 5, Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da lesen wir auch wieder von geben, der uns gegeben ist. Dieser Schatz der Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Also wenn wir Christen sind, wo wir Christen wurden, ne, passiert ja Folgendes, da gibt Gott uns seinen Geist. Und wenn Gottes Geist in mir drin ist, dann ist auch der Geist der Liebe in mir drin, denn Gott ist Liebe. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Liebe, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, so sagt die Bibel, dass diese Liebe auch äußerlich sichtbar werden zu lassen. Spürbar sichtbar wird das in unserem Leben, wenn wir wirklich Gottes Geist Raum geben. Die Liebe ist das Wichtigste, die Liebe ist das Größte. Das ist einfach das Fundament, möchte ich mal sagen, diese Liebe Gottes für unser Handeln, für unsere Motivation und alles, was damit zusammenhängt. Und nun steht ja zum Beispiel hier, wenn man, was man alles so geben kann, Vers 27 steht hier, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Also man kann Feinde lieben, die Liebe, man tut wohl anderen, die sogar uns nicht so wohlgesonnen sind. Man muss nicht fluchen, man kann die Leute auch segnen, die einen fluchen. Und man kann großzügig abgeben. Man kann sogar beten, die uns beleidigen und verfolgen, für die beten, also für die Menschen, die uns, also komplizierte Situationen können ja im Leben von Menschen sein, von Christen. Und wenn man vielleicht in eine Welt hineinschaut, wo der christliche Glaube verboten ist, da ist es ja noch viel komplizierter und viel schwieriger. Und da ist es eine unwahrscheinliche Überwindung, vielleicht eine Herausforderung. Und das kann man eben nur, nicht aus eigener Kraft. Das kann man nur, wenn Gott einem das wirklich auch schenkt. Und dann steht hier in Vers 31 eine Art Generalregel. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Also im positiven Sinn ist das hier gemeint. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und dann Jesus lehrt hier die Jünger seine Grundwahrheit. Man erntet, was man gesät hat. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Sparsam, wenn einer sparsam sät. Also früher war das mit dem Sämann, die hatten ja manchmal, also ganz primitiv war das, da hatten die da so ein Gewand und da haben die den Samen drin gehabt, ne? Und dann sind die gegangen und haben gesät. Also es war total einfach. Und wenn jetzt jemand sagen würde, naja, ich sähe nur, was weiß ich, ich teile das ein bisschen auf dem Feld auf, ist halt weniger Ernte, ne? Und wenn einer gesagt hat, ich sähe nicht, ich behalte den Samen, damit ich für nächstes Jahr noch habe, dann hat er halt dementsprechend die Ernte ist ausgefallen, mit nichts zu ernten gehabt. Also das, was man so meint, was wir so festen Händen halten, wo wir meinen, jetzt brauche ich, also wo man das nicht in das Natürliche hineingibt, wie Gott es eigentlich gedacht hat, das ist ja eigentlich damit gemacht. Wenn wir das tun, wenn wir das wirklich tun, dann werden wir auch sehen, und ernten. Und dann wird hier davon berichtet, seid barmherzig. Wir müssen auch lernen, barmherzig zu sein, auch mit denen, ja, die vielleicht schwierig sind und so weiter. Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott ist ja auch mit uns barmherzig. Das ist sogar bei mir fett angestrichen, in der Bibel sogar, schon beim Druck. Die Barmherzigkeit Gottes, die wir jeden Tag zu erfahren, seid barmherzig. Richtet nicht. Oft wird so gerichtet. Christen richten, Christen beurteilen andere. Also das Richten, das über andere reden, das Negative, das ist ja eigentlich damit gemeint. Oder Vergebung bringt Vergebung. Vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns schuldig geworden sind. Warum hat Jesus das gesagt? Also das ist doch so wichtig, dass man mal überlegt, mir ist vergeben. Warum sollte ich dem anderen nicht auch vergeben? Ne, also, es ist eigentlich ein komisches Christsein, wenn wir es nicht tun. Ne? Das, irgendwie passt das denn nicht. Und dann sagt er hier in Vers 38, sagt Jesus, gebt, so wird euch gegeben. Wir können es den Himmel nicht verdienen, das ist ja damit nicht gemeint. Das ist ja ein Gnadengeschenk, dass wir, wenn wir Jesus haben. Aber Jesus stellt dir die Frage, wie lebst du, was du glaubst? Das ist hier die Frage. Und sicherlich können wir nicht alles so praktizieren, wie es hier steht, aber wir sollen auf der richtigen Richtung sein. Und es gibt auch eine Vielfalt des Gebens. Man muss sich auch fragen, was kann man eigentlich geben? Beim Geben denkt man oft immer nur an Geld und so, obwohl das ja auch wichtig ist. Aber es gibt eine Vielfalt des Gebens. Zum Beispiel, wir können Zeit geben. Wir können für Menschen uns Zeit nehmen. Wir können mal jemanden besuchen, der vielleicht krank ist. Wir können vielleicht jemand mal was erledigen oder mal jemanden mal mitnehmen, hinfahren, was weiß ich. Zeit. Oder es gibt Leute, die machen ein Jahr für Gott. Zeit für die Mission. Zeit für Menschen. Wir können Wissen und Fähigkeiten geben. Also da hat Gott uns die Fähigkeit gegeben und wir können das anderen praktisch weitergeben. Also ich habe einen Freund, der kennt sich im Computer aus und wenn ich mal eine Frage habe, rufe ich ihn an. Und das wäre für mich viel zu kompliziert. Der erklärt mir das dann und dann manchmal macht er mir das über so ein Fernprogramm selbst am Computer. Und dann wundere ich mich, wie einfach das ist. Wir können Erfahrungen weitergeben, dass andere nicht selbst auch die Fehler machen, die wir mal gemacht haben, die Dummheiten, die wir gemacht haben. Dass man andere ein bisschen davor bewahrt. Wir können Geld spenden, Geld geben, Missionen unterstützen, Menschen unterstützen. Jemand sagte mal auch zu uns, in unserer missionarischen Arbeit, hör mal, ich kann nicht mitgehen, aber ich möchte mitgeben. Gehe ich auch mit, meinte er. Wir hatten mal einen Bruder, da waren wir in der Stadt gewesen, also in der Gemeinde gewesen, nicht in der Stadt, in der Stadtmission war das. Und dann hatten wir die Arbeit vorgestellt, den Einsatz, Praktikanten waren da. Und dann sagte der, das war einer, der hat Schuhe verkauft, hat gesagt, ich kann euch nicht unterstützen, ich muss im Geschäft sein, aber kommt mal am Montag in den Laden rein, hat er jeden mit ein paar Schuhe ausgerüstet, gute Schuhe, damit wir gehen können. Also wenn wir selbst mal drüber nachdenken, es gibt so eine Vielfalt, wo Gott uns vielleicht gebrauchen kann. Oder man kann Gastfreundschaft geben. Gastfreundschaft, das ist auch etwas Wichtiges. Ich habe mal drüber nachgedacht, als ich über diesen Punkt nachdachte, als Renate und ich gerade verheiratet waren, da hatten wir schon die erste Praktikantin, damals noch in Nidda. Wir hatten uns extra eine Klappsofa-Ausziehcouch gekauft, ne? Und dann schlief die da im Wohnzimmer. Und wir hatten, ich glaube, 33 oder 34 Jahre lang Praktikanten. 6 Wochen, 2-mal im Jahr, zwischendurch Einsatzteilnehmer. Die haben alle so bei uns gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Wir haben einmal in meinem Haus gewohnt, da hatten wir die Kinder alle in ein Zimmer. Und dann kamen 8 Praktikantinnen von 2 verschiedenen Bibelschulen. Also 11 Frauen waren dann im Haus mit den Mädchen und der Renate. Und wir hatten nur ein Bad. Ja, aber wir haben es alle überlebt. Und dann muss ich natürlich sagen, ich als Mann war nicht der Einzige, sondern auch unser Sohn Jonathan. Meine Frau guckt mich nämlich gerade an. Der war natürlich auch da und der hat mich dann kräftig unterstützt. Aber wir haben auch viel erlebt. Ich möchte einfach mal sagen, man kann Gastfreundschaft auch geben. Das ist auch wichtig. Die Frage ist natürlich auch, hat Gott unser Geben überhaupt nötig? In der Bibel steht ja drin, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Also wenn es von diesem Vers ausging und von den Fähigkeiten, Möglichkeiten Gottes, und er könnte auch seine Engel und was weiß ich alles schicken, hätte Gott das, also unser Geben, eigentlich nicht nötig. Weil ihm alles gehört. Aber warum ist das denn so? Was wir Gott geben, denke ich, kann man dazu sagen, das verändert uns. Einmal verändert das unser Herz, mein persönliches Herz, dein Herz verändert es, aber es verändert auch andere Menschen. Wenn man an die Feinde denkt und wenn man jemand, der uns vielleicht, Feindschaft ist vielleicht nicht so krass, aber es ist eben von der persönlichen Beziehung her, ihm vielleicht anders begegnet, als er es tut, uns gegenüber, dann verändert das vielleicht ihn irgendwann. Vielleicht nicht gleich, nicht jetzt. Und es hilft anderen, unser Geben. Und dann sagt die Bibel, wenn wir geben, wird es nicht unbelohnt bleiben. Selbst wenn wir einem seiner Nachfolger, heißt es dort, einen Becher Wasser geben, und das ist wirklich nicht viel, und da sagt Jesus nimmt das Unterste, ne? Das Wenigste, was man so eigentlich geben könnte. Und Wasser würde man jedem geben eigentlich. Aber Jesus sagt, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben, Matthäus 10, Vers 42. Es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wer gibt, dem wird gegeben. Hier steht in Lukas 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ein volles, gedrücktes und gerütteltes und geschütteltes, muss man sich vorstellen, da tut man was in den Sack rein, ne? Dann schüttelt man den noch und drückt noch ein bisschen, dass mehr reingeht. Und dass das praktisch überläuft nachher, was da drin ist. Ne? Dieses Beispiel wird hier gebracht für das, wie Gott uns für unser Geben beschenken will. Wer gibt, dem wird gegeben. Und die Liebe zeigt sich im Geben. Die Liebe zeigt sich im Geben. Gottes Liebe zeigt sich im Geben. In ganz besonderer, wunderbarer Weise. In dieser Welt, in dieser Vielfalt, aber auch in dieser Weise, wie es denn in der Bibel heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt, Galater 4, Vers 4, Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir an Jesus glauben, gibt Gott uns über das Irdische hinaus. Er gibt uns so viele. Er vergibt uns unsere Sünden. Schuldenfrei, möchte ich mal sagen. Wenn wir 70 Jahre alt würden, wir würden nur eine Sünde am Tag begehen, dann müssten wir uns etwa, habe ich mal ausgerechnet, Schaltjahre habe ich nicht mitgerechnet, für 24.500 Sünden vor Gott rechtfertigen. 24.500. Ich habe das mal meinen Knackis mal im Gefängnis gesagt. Stell mir vor, 24.500 Straftaten, 24.500 Gerichtsverhandlungen. Da sagte einer schon, ne? Ja, wir haben die drei schon gereicht. Aber stell mir vor, wir müssen uns dafür verantworten. Das hat Jesus alles weggenommen. Ist das nicht wunderbar? Er gibt uns die Gotteskindschaft. Einmal sind wir Kind Gottes, auf jeden Fall sind wir nicht mehr Fremdlinge, sondern wir gehören zu ihm. Wir dürfen sagen, unser Vater, mein Vater im Himmel. Und er gibt uns ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Indem Menschen ihr Leben Jesus geben, Jesus anvertrauen, gibt Gott ihnen wirklich viel. Er gibt uns unwahrscheinlich viel. Und es ist ein feststehendes göttliches Lebensprinzip, dass wir entsprechend unserer Saat ernten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Dass unsere Taten Rückwirkungen auf uns selber haben. Unsere Taten Rückwirkungen auf uns selber. Es kommt irgendwie auf uns zurück. Und dass wir mit demselben Maß, mit dem wir messen, wieder gemessen werden. Ich möchte das mal so formulieren. Bei Christen ist der christliche Dienst ein Dienst des Gebens. Unser Leben ist immer ein Dienst des Gebens. Es hat nichts mit vollzeitlich, mit hauptamtlich oder ehrenamtlich zu tun, aber es ist einfach so. Und wenn wir irdische Güter säen, werden wir geistliche Schätze unermesslichen Wertes ernten. Wir ernten manches in diesem Leben, aber nicht alles. Ich weiß nicht, Gott teilt sich das vielleicht auf. Im Leben nach dem Tod, das wird allein Herrlichkeit sein, heißt es in einem Lied, wenn wir dann vor ihm stehen, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind. Wir werden nicht aus dem Grund geben, das ist auch wichtig, dass wir jetzt sagen, ich gebe, damit Gott mir gibt. Das wäre ein falsches Motiv, sondern wir geben, wir tun es aus Liebe zu Gott. Vielleicht kann man sagen, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Vielleicht muss diese auch eingeübt werden. Wir geben es, weil wir reich sind in Gott. Und ich denke, das ist die Motivation. Wenn ich reich bin in Gott, durch meine stille Zeit, durch mein Bibellesen, durch mein Verständnis für Gott, für ein Leben mit Gott, dann wird das ein Stück mein Leben so verändern, dass es auch nicht ein Muss ist, sondern dass es aus meinem Herzen heraus geschieht. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es zurück an ihn. Amen.